Ja, ich möchte euch nochmal ganz herzlich begrüßen. Ich möchte einen Vers vorlesen zum Anfang aus 2. Brief Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 21. Also ein kurzer Vers. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Ist im Zusammenhang dieses Verses Zusammenhang aufgeschrieben, wo so eine Liste, wie ein Christ zu leben hat. Unter anderem, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten, dass wir immer uns freuen sollen, dass wir ohne alle Zeit fröhlich betet ohne Unterlass, dass wir dankbar sein sollen. Und dann 21. Vers, prüft aber alles und das Gute behaltet. Scheinbar so ein einfacher Vers, prüft alles, das Gute behaltet. Ich weiß, ich habe eine Zeit lang, kann man sagen, ein bisschen falsch verstanden, diesen Vers. Prüft alles. Ja, was heißt denn alles? Sollen wir denn alles ausprobieren und das Gute rauszupfen? So ungefähr, wenn wir so ein Buffet haben, wenn wir zum Beispiel in so ein Restaurant gehen, wir haben ein Buffet und da sind jede Menge Gerichte und alles sieht schön aus und wir wollen alles probieren. Und das, was wir probiert haben und das, was uns geschmeckt hat, dann wollen wir nachher Nachschlag. Ne? Aber ist das wirklich so? Ich glaube nicht. Dieses Vers sagt, prüft aber alles. Das beschreibt unser Leben, das Leben als einen Christen in dieser Welt. Und in dieser Welt wissen wir lesen, wir spüren, dass wir einen Kampf führen. Wir werden ständig, unser Glaube wird ständig angefochten. Wir werden versucht. Und in diesem Kampf, in dieser Versuchung, das, was alles, was auf uns zukommt, wir müssen alles prüfen. Ob das wirklich was Gutes dabei ist oder ist das wirklich eine Versuchung. Manchmal ist das gar nicht so eindeutig. Manchmal ist das gar nicht so klar, was wir im Leben so treffen, ob das jetzt okay ist, dürfen wir das übernehmen oder dürfen wir es nicht. Ich habe mal vor längerer Zeit schon gehört, wo das Musik so in die Gemeinde reinkam und ich glaube Klavier war das. Und irgendeiner sagte, dieses teuflische Ding, das kommt bei uns nicht rein. Heute kann man eine Kirche ohne Klavier gar nicht vorstellen. Wir sehen, Welt ändert sich. Wir wissen, gar nicht so lange her gab es Diskussionen. Vielleicht in etlichen Gemeinden gibt es immer noch, ich weiß nicht, ob Internet zulässig ist. Computer und so weiter. Denn viele Versuchungen, vieles Böses ist damit verbunden. Deswegen dürfen wir es erlauben oder nicht. Heutzutage ist das gar nicht wegdenkbar, Internet im Hause zu haben. Das ist ein Teil des Lebens geworden. Ich habe vor kurzem, ich mache jetzt so ein bisschen so einen Sprung zur Seite. Ich möchte euch ein paar Geschichten erzählen, nicht Geschichten, das waren Reportagen, was ich vor kurzem gesehen. Eine Reportage, die ging, das war von National Geographic, kennt vielleicht einer, lief im Fernsehen in Dubai, wurde, ich habe jetzt nicht von Anfang und nicht bis zu Ende geguckt. Deswegen, das ist nur so ein Abschnitt aus dieser Reportage. Auf jeden Fall in Dubai wurde ein der Beste, kennen wir ja, in Dubai ist alles das Beste, ne, das Teuerste, so ein Stadion für Pferderennen gebaut. Und die haben gezeigt praktisch, wie die Bau verlief, was man da alles eingerichtet hat. Da, nachher sollte das eröffnet werden, da ist irgendein Scheich sollte dazukommen, irgendeine Rede halten und dann nachher diese Pferderennen. Und die haben so praktisch verschiedene Stadions von diesem Bau errichten bis Eröffnung gezeigt, also verfolgt. Angefangen vom Stress beim Bau, der Termin stand fest, wann das geschehen sollte und unterschiedliche Gewerke. Einer guckte auf das Rasen wurde zweimal am Tag gemäht auf das richtige Höhe, bloß nicht mehr als, ich glaube, 6 cm oder irgendwie so einen bestimmten Abstand. Regelmäßig Probe vom Boden genommen, sie sollte nicht so weich, nicht so fest sein, das sind die teuersten Pferde der Welt, sind da am Rennen. Da wurde extra Hotel für die Pferde gebaut, also sah nie so aus wie ein Stall, so gewöhnlich, ne? War Boden, super sauber, Pferde hatten eigenen Schwimmpool, wo sie mal so durchgeführt haben, durch den Schwimmpool, damit die Pferde da ein bisschen sich auflockern und so weiter. Bau, die Leute, da waren Arbeiter wie Ameisen an einem Haufen, weil alles wurde gleichzeitig gemacht. Hier wurde Elektrik, hier wurde Lüftung gemacht und 24 Stunden am Tag haben die durchgearbeitet, weil Termin stand fest und dann haben die gezeigt, schon für die Eröffnung, für diese Vorstellung, die haben da ein Riesenfeuerwerk veranstaltet. Oder sollten veranstalten in Form eines Vögels, der sollte beim Feuerwerk abschießen, so wie ein Vogel aufsteigen, soll es aussehen. Und eine Firma, so ein Familienunternehmen mit vielen Computern zusammengebunden, da sollte alles funktionieren. Plötzlich streikt irgendein Computer. Wenn einer nicht funktioniert, ist alles kaputt. Und er sagte, wir sind so gut, oder unser Ruf ist so gut wie der letzte Auftritt. Verstehen wir, ne? Einmal versagt, ich möchte diese Firma keine mehr haben. Und eine Firma, die sollten so einen Superleichtflieger, also praktisch so einen Sessel mit dem Propeller hinten, wo sie noch mit Drähte so ein bisschen die Flügel gesteuert haben, die sollten fliegen. Weil die Schwierigkeiten kommen, kam plötzlich ein Wind darauf und so ein Flieger ist schwierig zu kontrollieren und so lange in der Luft halten, weil sie nicht genau wussten, wie lange die Rede vom Scheich sein wird. Und die sollten aber bereit sein, da irgendwo kreisen. Und wenn Signal kommt, sollten die durchfliegen und Feuerwerk abschießen. Die hatten so noch Feuerwerk irgendwo versteckt und die sollten durchfliegen und halt mit diesem Feuerwerk. So, und dann ist ja Wüste, kam plötzlich Wind auf. Letztendlich hat das alles funktioniert und so weiter. Ja, und die haben noch gesagt, da sind diese Zimmer, was die auch in diesem Hotel gebaut haben. Je nachdem, wie der Luxus und wo das Blick hinausgeht, angefangen von 3.000 Dollar bis ein paar Millionen pro Nacht. Und wo ich das gesehen habe, ich sage, was ich gedacht habe. Das Problem ist, wir leben in so einem Welt, wo wir so ein großes Input haben an verschiedenen Informationen, an verschiedene Möglichkeiten durch Internet, durch Fernseher, durch verschiedene Medien. Wir müssen das irgendwie verarbeiten. Ich weiß nicht, ob unser Gehirn das überhaupt in der Lage ist. Aber selbst das, was wir nicht wissen, wir bilden uns zumindest eine Meinung. Ja, wenn wir sowas sehen oder hören, jetzt habt ihr das gehört, vielleicht nicht gesehen, aber bei euch ist entstand eher auch irgendeine Meinung. Ich weiß nicht, was ihr denkt, vielleicht einer cool, wäre schön, sowas mal anzusehen. Der andere würde vielleicht denken, was für eine Verschwendung. Ich habe gedacht, ist das denn vernünftig? Für irgendein Pferd, für irgendein Rennen so viel Geld investieren, so viel Zeit, so viel Stress für die Arbeiter. Ich bin Handwerker und ich habe mir Sorgen um die Handwerker gemacht natürlich. Weil in so einem Stress zu arbeiten, vor allem die können sich ja nicht wehren. Firma sagt, hier muss gearbeitet werden, heute Überstunden, dann muss das gemacht werden. Bei mir war es früher nie so oft, aber gab es ab und zu mal. Termin steht fest, muss gemacht werden und du weißt gar nicht, wann du nach Hause kommst. Muss fertig gemacht werden. Und dann alles gleichzeitig. Könnt ihr euch vorstellen, du kannst nicht einfach deine Arbeit machen. Jemand läuft ständig über den Weg. Als Elektriker, du weißt gar nicht, läuft aber einer über den Kabel, macht vielleicht einer aus Böswilligkeit irgendwo ein Kabel durchschneiden und nachher willst du einen Betriebnahme machen, funktioniert nicht. Und da dachte ich, ist das denn notwendig, so einen Stress und so viel Arbeit und so viel Geld, Millionen für ein Zimmer? Wo ist die Grenze, wo das Vernunft zu Ende ist? Mal an anderem Tag habe ich auch eine Reportage gesehen, auch nur Ausschnitt, ich habe das nicht ganz kurz gesehen, lief über Kuba. Ein Mädchen, haben die teilweise ein Mädchen verfolgt, die hat 15. Geburtstag gefeiert. Und laut Tradition da in Kuba, Mädchen, bis sie, solange sie kein 15 ist, sie darf sie nicht schmücken, sie darf keine Augenbrauen auszupfen. Ich weiß sowieso nicht, wozu man das macht, aber egal. Sie dürften das nicht. Und an diesem Moment, wo sie 15 wird, nicht 50, 15, 50 ist kein Mädchen mehr, aber 15, dann darf sie das. Dann wird sie zum ersten Mal im Leben so ein bisschen geschmückt. Geschmückt heißt das, ne? Geschminkt, ja, ich denke doch, da ist kein Weihnachtsbaum. Geschminkt, ja. Also so ein bisschen mit Farbe und ich weiß nicht, wie das alles heißt. Da wurde sie dann verkleidet und da war eine Sprecherin, die ist zuständig für verschiedene Festorganisatorinnen war das. Eine echte Kubanerin und die hat so ein bisschen über diese Traditionen so ein bisschen erzählt. Zuerst war es interessant, aber dann, wo sie dieser Mädchen endlich geschmückt war und geschminkt war, da hat sie sich auch noch in verschiedene Kleider verkleidet. Wir haben da so ein Fotoshooting gemacht. Und diese Sprecherin sagte, jeder Mädchen träumt davon. Wo ich aber ein Kostüm gesehen habe, wie sie sich verkleidet hat, die wurde dabei noch geholfen. Da waren noch zwei Frauen, die haben ihr geholfen, so geschminkt, Kleid angezogen. Ein Kleid war, ob sie eine Krankenschwester wäre. Ich meine, so eine Krankenschwester gibt's nicht. Das ist irgendwie so erotischer Kalender, wenn man guckt. Da kann man sowas sehen. Total eng, total kurz, vieles zu sehen. Und diese Sprecherin sagte, nein, das ist nicht erotisch. Das ist nur das Mädchen wird zum ersten Mal eine Frau. Jeder Mädchen träumt davon. Und der Fotograf, der sie fotografiert hat, der war am Grinsen. Für ihn ist das fast nur am Saban gewesen, fotografiert dieses Mädchen. Aber das ist nicht erotisch. Da habe ich gesehen, was für eine Selbstlüge. Wie kann das ist alles zu sehen und solche Posen, was sie da gemacht hat, das ist nicht erotisch. Wen möchte man belügen damit, sich selber? Oder ist das wirklich der Welt so abgerutscht, dass diese Planke, was für Vernunft ist? Und dann kam ich auf diese Thema, was ich heute möchte ansprechen. Prüft alles, das Gute behaltet. Ich möchte dir mal reden oder mal anspornen, damit wir anfangen zu überlegen, wo ist diese Planke über Vernunft? Ich meine, das ist weit her, das ist über Ozean, das ist Kuba. Wir haben da interessanten Traditionen. Aber diese Planke im Leben, die gibt es einmal in der Gesellschaft und einmal bei uns selber, bei mir persönlich. Meine eigene Planke, was ich für vernünftig halte und was ich schon nicht mehr zulässig halte. Habt ihr euch mal davon Gedanken gemacht, wovon ist unsere Planke abhängig? Wir lesen, angefangen vom ersten Buch Mose, der Sündenfall, bevor es kam, die erste Versuchung, Kapitel 3, Vers 4 und 5. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Auf die Frage, ob das Gott verboten hat, alles zu essen. Sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr davon esst, so werdet eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und wissen, was gut und böse ist. Die Frage ist, wissen wir wirklich, was gut und böse ist? Im russischen Übersetzung steht auch, и знать, что хорошо и что плохо, да? Ich habe mal das Originaltext gesucht, nach dem Wort, was da drin steht. Und dieses Wort, was auch in etlichen deutschen Übersetzungen gibt, kann man übersetzen als erkennen. Das, wir können das erkennen, was gut und böse ist. Das ist ein Unterschied. Aber ich denke, genau das ist das Problem, dass, weil jeder Mensch denkt, ich weiß, was gut und böse ist. Und wenn ich weiß, damit bestimme ich, wo meine Planke ist, darüber, was vernünftig ist und was nicht. In Wirklichkeit, wir haben die Eigenschaft bekommen, zu erkennen. Aber die, das Erkenntnis kommt nur, wenn wir mit dem Schöpfer, mit dem Autor, von dem, der bestimmt hat, was gut und was recht ist, Verbindung haben. Das ist ungefähr wie dieses Computer bei uns zu Hause, der einen Zugang zum Internet hat. Oder vielleicht viele, die im Büro arbeiten, da gibt es irgendwo einen Rechner, einen zentralen Rechner, der ganze Informationen hat. Und bei jedem im Büro gibt es eigenes PC. So, wenn man diese Verbindung trennt, man hat immer noch diesen PC, der funktioniert immer noch. Aber er kann nicht vergleichen. Er kann diese Informationen aus dem zentralen Rechner nicht holen. Das ist ungefähr, wenn wir bezahlen im Geschäft mit der Karte. Wenn man diese Verbindung zum Rechner trennt, dieses Gerät ist immer noch da. Man kann immer Karte reinstecken, immer noch. Man kann immer noch da was eintippen. Der wird aber nicht sagen können, hast du Geld auf der Karte oder nicht. Und damit kannst du auch nicht bezahlen. Damit du bezahlen kannst, muss er beziehungsweise die Abfrage machen, dass du Geld hast. Wir haben die Fähigkeit bekommen zu erkennen, aber die Erkenntnis müssen wir irgendwo holen. Wir müssen irgendwie vergleichen, was gut und was schlecht ist. Wir lesen in 1. Johannes Kapitel 2, Verse 15 und 16. Hier schreibt Johannes, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffartiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Schaut mal, er sagte, wir sollen der Welt nicht lieben. Denn alles, was in der Welt ist, alles. Er macht keine Ausnahmen. Absolut alles, was in der Welt ist, entweder Lust des Augen oder Fleischeslust. Das heißt, mein Körper, mein Fleisch möchte etwas. Immer etwas Neues. Immer etwas was anderes. Und wenn wir die Welt anschauen, das ist doch so. Die Mode ändert sich. Die läuft zwar im Kreise, aber die ändert sich. Mal ist kurzes Rockmode, mal ist langes Rock, mal ist ein enges T-Shirt, mal ist das Blau, mal ist das... Sogar die Farben ändern sich, was in und was nicht in ist. Unsere Streben nach irgendwas Neues, wir schauen und möchten vielleicht neues Möbel für zu Hause. Nicht, dass unsere total kaputt ist, sondern, ja, das ist irgendwie schon, ach, da ist eine Kratzer, haben wir plötzlich Kratzer gefunden. Und schon denken wir, wir brauchen was Neues. Johannes sagt, alles, was in der Welt ist, das wird von unserem Fleisch her bestimmt. Jakobus schreibt das Gleiche, irgendwie ein bisschen anders formuliert. Jakobus 1, 13 und 14. Niemand sage, wenn er versucht wird, Jakobus 1, 13 und 14. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seinem eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Eigenes Lust, der reizt uns und der lockt uns. Eigene Augen sind meine Feinde. Eigenes Fleisch ist mein Feind. Er reizt und lockt. Und das ist ein Lust. Und in diesem Lust, in dem alles, was ich sehe, alles, was ich möchte, alles, wonach ich strebe, wir können jetzt nicht sagen, absolut alles ist schlecht. Aber was ist vernünftig? Das geht weiter. Wir können diese Beispiele ohne Ende weiter erzählen. Und das kommt, wie schon ein Beispiel mit diesem Klavier gebracht hat, mit dem Computer. Wir können auch in die Gemeinde mal reinschauen. Und wenn wir mehrere Gemeinden besucht haben, wir werden feststellen, auch da gibt es unterschiedliche Planken, was vernünftig ist und was nicht. Wir brauchen kein Geheimnis daraus zu machen. Etliche sehen gerne, dass man zum Gottesdienst mit Krawatte kommt. Die anderen wiederum sagen, auf keinen Fall eine Krawatte. Bei etlichen, die sehen gar nicht gerne, wenn du mit Jeans so zum Gottesdienst kommst. Und die Frage ist, wo ist diese Planke der Vernunft? Wie können wir feststellen, was gut und was schlecht ist? Ich habe mal auf der Arbeit mit einem Kollegen gesprochen und der sagte, ja, meine Oma, die war auch mal Christin. War oder ist, ich weiß nicht, ob sie noch lebt, aber auf jeden Fall. Und er war auch mal in der Gemeinde. Er sagte, aber das Problem ist, dass die meinen, für alles eine Antwort zu wissen. Das Problem ist, dass die sagen, dass die Bibel gibt auf alles eine Antwort. Und ich höre in seiner Stimme, das kann nicht sein. Kann das wirklich nicht sein? Bei etlichen gibt es auch das Problem damit. Kann denn dieses uralte Buch in heutiger moderner Zeit uns auf alles eine Antwort geben? Was Internetbenutzung aussieht, Programme, die wir schauen können im Fernseher, ob überhaupt Fernseher okay ist oder nicht. Können wir wirklich in dem Wort Gottes darauf eine Antwort finden? Nur kann man natürlich darüber streiten. Aber wenn das nicht so wäre, wie könnten wir dann das Wort lesen, was in Psalm 119, Vers 105 steht? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und Licht auf meinem Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Das heißt, wenn ich im Dunkeln gehe und ich weiß nicht, wo mein Weg verläuft, ich weiß nicht, wo ich meinen Fuß hinstelle, ich brauche ein Licht. Das ist ein Vergleich, was einfacher nicht geht. Ich brauche Licht. Jeder weiß von früher, wenn wir im Dunkeln gehen, wir müssen uns Weg anleuchten. Und er sagte, das ist dein Wort. Wenn ich dieses Wort habe, wenn ich dein Wort habe, dann weiß ich, wo ich meinen Fuß hinstelle. Dann weiß ich, wie ich laufe. Für uns mag sein, dass das eine Theorie ist, aber für den Autor, der das geschrieben hat, das war ein praktisches Leben. Er hat das Wort benutzt, damit er weiß, wie er sein Leben plant, gestaltet, wie er Entscheidungen treffen kann. Und im Neuen Testament ist das auch nicht anders. Paulus schreibt an Timotheus im ersten Brief, Kapitel 4, Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Hab Acht. Also lies und vergleiche. Er schreibt nicht, lese ständig das Wort. Natürlich, ständig. Aber wofür? Damit ich das auswendig wisse? Nein, er sagte, auf dich selbst Acht geben. Nur das Wort zu lesen, ohne auf sich selbst Acht zu geben, das bringt wenig was. Aber er sagte, gib Acht auf dich, vergleiche es. Und vielmehr, er sagte, mach es ständig, beharre in diesen Dingen. Und er sagte auch, wozu? Denn wenn du das tust, wirst du dich selbst erretten und die, die dich hören. Schaut mal, es ist ein Leben davon abhängig. Wir können sagen, unser christliches Leben, die ist nutzlos, wenn wir nach dem Wort unseres Lebens nicht richten. Wenn wir nicht vergleichen. Es ist nutzlos, wenn ich selber bestimme, was vernünftig und was nicht. Aber wenn ich so sehe und wenn ich auf mein Leben sehe, sehr oft tun wir gerade das. Wir bestimmen, was vernünftig ist und was nicht. Wir bestimmen, was gut und was nicht gut ist. Weil wir können nicht auf alles Antwort haben. Aber wir müssen auf alles Antwort besitzen, sonst können wir nicht. Ich habe vor kurzem das war keine Predigt, das war auch so ein Vortrag gehört von, wie hieß er nochmal, Markus Blitz, so jetzt habe ich, Markus Blitz, das ist irgend so ein Doktor oder Professor, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall irgendwie so in diese Richtung. Im YouTube gibt es seine Vorträge. Sehr interessant, kann ich nur empfehlen zu hören. Seinen Vortrag gehört habe ich, war über die Thema, er hat verglichen Evolution und Kreation. Und ich meine, von diesem Thema gibt es ganz viele Vorträge. Sein Vergleich hat mir sehr gefallen. Er sagte, bei Evolution, das ist wie beim Sherlock Holmes. Wir haben so viele Annahmen. Zum Beispiel, ein Beispiel von vielen, was er gebracht hat, zum Beispiel dieses, jetzt ist das Wort entfallen. Wie nennt sich das? Hilf mir. Wenn man bestimmt, wie alt zum Beispiel die Fossilie ist. Dieses radioaktive Zerfall, glaube ich so. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, dieses, also in jedem Substanz, ob das jetzt Pflanze ist oder ob das jetzt was Lebendiges gewesen ist, gibt es radioaktiven Teilchen, die zerfallen Und anhand von diesem Zerfall kann man feststellen, wie alt ist diese Fossilie zum Beispiel ist. Ob das jetzt pflanzliche ist oder lebendiges früher gewesen. So, also Alter zu bestimmen. Aber man kann ja nicht von früher wissen, wie das war. Also was machen die? Die schauen, wie der Zerfall heute aussieht, in einer bestimmten Zeit. Der hat das anhand von einem Kuchen gemacht, das radioaktive Kuchen. So, nach einer bestimmten Zeit ist das die Hälfte geblieben, nach noch einer bestimmten Zeit, da ist nur ein Viertel geblieben, nach noch einer bestimmten Zeit, da ist nur ein Drittel geblieben. Und sagt, diese Zeit sehen wir, aha, so und so viel ist das Zerfall. Und dann, wenn wir Zeit wissen und wie das Zerfall aussieht, dann können wir das Alter bestimmen. Nun, das Problem ist, man weiß nicht, wie der Zerfall früher ausgesehen hat. Waren da die gleichen Bestimmungen? Da man es nicht weiß, aber möchte das Alter zu bestimmen, man nimmt einfach an, dass früher dieser Zerfall genauso war, wie es heute. Das nehmen die Annahme. Wir haben das angenommen. Wir wissen nicht genau, aber wir möchten eine Antwort haben und deswegen nehmen wir mal an, es war damals genauso wie heute. Wie Sherlock Holmes. Logisches Denken. Ich nehme an. Ich weiß nicht genau, was Gott darüber denkt, aber ich nehme an, das muss so richtig sein. Kommt das euch nicht bekannt vor? Dass wir so oft unsere Meinung, meine Meinung, wir können das mit Wort Gottes nicht belegen. Wir haben uns nicht einmal Mühe gemacht. Wir nehmen an. Ich habe darüber eine Meinung gebildet. Und was wir überhaupt nicht mögen, wenn jemand unsere Meinung in Frage stellt. Wir haben sofort eine so eine Schutzreaktion. Ich habe doch recht. Dann versuchen wir, unsere Meinung zu bekräftigen. Wir können das, oder wir erklären mit der Bibel das nicht. Aber wir machen das, weil wir es für richtig halten. Und weil wir es für richtig halten, dann versuchen wir, das Bestätigung dafür zu suchen. Die Reihenfolge ist eigentlich, müsste total andersrum sein. Wir müssen zuerst die Bibel, das Wort Gottes fragen. Wir müssen uns in die Frage stellen, meine Meinung, eigene Meinung in die Frage stellen und dann tun, wenn wir dafür in der Bibel eine Antwort gefunden haben. Prüft alles. Prüft alles, womit wir zu tun haben. Das Gute können wir behalten. Das ist nicht einmal ein guter Ratschlag, was Paulus hier in Thessaloniker schreibt. Er schreibt, wie wir unser Leben zu führen haben. Er sagte unter anderem, betet ohne Unterlass. Das ist ein Befehl, das ist das, was wir machen müssen. Er sagte, allezeit freut euch. Das ist auch kein guter Ratschlag. Wir müssen uns freuen. Und wenn wir das nicht tun, müssen wir suchen und darum kämpfen, damit wir uns freuen können. Wir haben Gründe, uns zu freuen. Und in dieser ganzen Aufliste schreibt er auch, prüft alles. Das ist kein Ratschlag. Wir müssen alles prüfen. In Römer 12, Vers 1 und 2, Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebt zum Opfer, dass das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen möget, welcher sei gute, wohlgefällige und vollkommene Gottes Wille. Schaut mal, er sagte, ich ermahne euch, dass wir uns als Opfer darbringen, damit wir uns nicht festfahren, festsitzen, sondern dass wir uns ändern durch, in unserer Gesinnung. Und Ziel, damit wir in der Lage zu prüfen, was Gottes Wille ist. Er ermahnt sogar. Er ermahnt, damit wir nicht nach unseren festgefahrenen Meinungen oder jemand diktiert uns etwas und wir sagen, das war schon immer so. Wir können doch jetzt das nicht in die Frage stellen. Aber genau das ist das Gefahr, dass wir etwas ohne zu fragen, ist das vernünftig, ist das Gottes Wille, dass wir einfach so irgendwas tun, leben, vielleicht Jahrzehnten und machen eigentlich falsch. Er sagte, fahrt euch nicht fest, sondern ändert euch in eurer Gesinnung, damit wir in der Lage sind zu prüfen, was Gottes Wille ist. Prüft alles und das Gute behaltet. Ich wollte uns mal anregen dazu, dass wir anfangen, mehr zu prüfen. Eigene Meinung zu prüfen, ob das wirklich richtig ist. Damit wir nicht sagen, ja, ich habe das angenommen, das ist meine Meinung. Sondern, dass wir auch mit der Bibel sagen können, so verstehe ich das. So sagt das Wort. Und das Wort ist meines Fußes Leuchte. Und Gott möge uns segnen.